wunderschöner Dialog, Martina. Ein ganz, ganz toller Dialog. Und da möchte ich die Schweizerin miteinander sprechen. Da kommt nämlich jetzt ein erster Dialog, apropos Gespräch, Sabine, gerade, zwischen Amos und dem Götzendienstpropheten Amatzia. Wer weiß, was das Wort Amatzia bedeutet? Das ist ein wunderschöner Name. Das ist, wir wissen nicht mit Sicherheit, wer dieser Amatzia ist. Er steht Priester von Bethel zu Jerobam. Das heißt, es kann durchaus ein Jude sein, der aber eben an einem fremden Götzenkult teilnimmt. Amatzia hat nämlich eine wunderschöne Bedeutung. Er ist, wie gesagt, Priester in Bethel, einem fremden Heiligtum. Wir haben ja gesagt, wie heißen nochmal die drei Orte? Bethel, Dan und Beersheba. Das sind die drei Kultzentren des Norden. Wiederholen für die Prüfung. Bethel, Dan und Beersheba. Das sind die drei Kultorte des Nordreichs. Und eine der zentralen ist Bethel, wo eben dieses Kalb steht, wie du weißt. Und dort gibt es einen Priester, der Amatzia heißt. Amatzia heißt, Gott ermutigt mich, Gott spornt mich an. Das ist ein wunderschöner Name, Martina. Amatzia, für dich notiert. Ganz wichtig, Ruth. Moria, Amatzia heißt, Gott spornt mich an. Ein wunderschöner Name. Leider wird dieser Mann diesem Thema nicht gerecht, das alte Thema. Er hurt ab, er ist ein Verhurter. Aber der Name Amatzia ist wunderschön. Ich habe wieder Kaffi.
Was heißt
Amatzia? Amatzia heißt, Gott spornt mich an. Spornt mich an, nicht staunt. Amatzia, der Priester in Bethel. Der Priester in Bethel. Lea, bitte, Kaffi. Und Huche, Gott spornt mich an. Und ich werde gleich die Claudia und die Stina bitten, den Dialog zu führen. Aber wir werden gleich einen Dialog führen, nämlich den ersten Dialog. Und dieser Dialog belegt uns, dass jetzt miteinander gesprochen wird. Thomas, das, was ich euch gesagt habe, ein Bild lädt ein. Und interessanterweise kommt dieser Dialog just nach diesen beiden, nach den drei Bildern, merkt ihr? Wir hatten hier zuerst die Heuschrecken, wir hatten dann das Feuer und dann das Senkblei. Merkt ihr euch, dass jetzt ein Dialogkontext entsteht? Denn ich habe mich immer gefragt, und meine Kollegin Barillan fragt ihre Studenten zu Recht auch, warum kommt dieser Dialog jetzt mittendrin? Der hätte doch schon längst vorkommen können. Weil ein Bild immer zum Gespräch einlädt. Stichwort der Holocaust-Film. Stichwort die furchtbaren Schocker aus der Nazizeit. Die haben die deutsche Bevölkerung mehr angeregt und mehr aufgeregt als 1000 Bücher vorher. Bring heute wieder einen Holocaust-Film. Dann wirst du wieder volle Säle haben. Oder Schindlers Liste, erinnern sich an Schindlers Liste. Ja. Stina, hast du Schindlers Liste gesehen? Der Film hat die ganze Welt erschüttert, Lea. Schindlers Liste hat die ganze Welt erschüttert. Ein Film, mehr war das ja gar nicht. Noch dazu, Schauspieler drin. Trotzdem hat der Schindlers Liste und Holocaust die Welt erschüttert. Ja. Weil das so unter die Haut geht, was da passiert ist. Dass die Menschen einfach durch dieses Bild ins rechte Bild kamen und miteinander sprechen wollten. Sie wissen ja, was nach Schindlers Liste war. 1000 Bücher darüber und Kolloquien und Talkshows. Alle wollten sprechen, weil sie dieses Verbrechen der Nazis in diesem KZ nicht wussten und sprechen wollten. Und so hier, jetzt kommt etwas ins Gespräch.
Ich würde sagen, auch ein Gespräch hat bestimmte Zeiten, um stattzufinden. Man kann Gespräche unbedingt gleich vom Zaun brechen. Ich glaube, es bedarf auch einiger Vorbereitungszeit,
ja,
damit ein Gespräch auch etwas bewirkt.
Richtig. Richtig, aber jetzt wird es eben tief durch diese Bilder.
Eben, jetzt geht es zur Sache wieder. Ne?
Genau, jetzt machen wir mal so. Ich möchte, dass die Stina... Dass die Stina den Amatzia übernimmt, machen seinen Dialog und die Lea den Amos. Ich bin der Sprecher. Habt ihr es alle? Alles oben. Nico, hast du alles? Okay, ich bin der Sprecher. Amatzia, der Bethel, der verhurte Priester bist du und du bist der Prophet Amos und ich bin der Sprecher. Ab Vers 10. Es sandte aber Amatzia, Priester von Bethel, zu Jerobam, König von Israel, um zu sprechen. Bitte.
Wider dich zettelt Amos beim Haus Israel drinnen, das Land vermag all seine Reden nicht zu ertragen. Denn so hat Amos gesprochen: Durch Schwert wird Jerobam sterben, und Israel wird verschleppt werden und seinen Boden verschleppt.
Zu Amos aber sprach Amatzia:
Das bist du. Geh, schau, Empfänger, flüchte dich ins Land Jehuda. Iss dort Brot und dort kannst du künden, aber in Bethel darfst du fortan nicht künden, denn königliches Heiligtum ist es, ist Königtumshaus.
Amos antwortete, er sprach zu Amatzia:
Nicht Künder bin ich, nicht eines Künders Jünger bin ich, sondern Rinderhirt bin ich und Maulbeerfeigenzüchter. Aber er nahm mich von hinter der Herde weg, und er sprach zu mir: Geh, künde auf mein Volk Israel zu.
Weiter.
Und nun höre seine Rede. Du sprichst, künde wieder Israel mit, träufe nicht das Wort wieder Itzchaks Haus. Darum, so hat er gesprochen,
jetzt spannend,
soll dein Weib ruhen in der Stadt, deine Söhne und Töchter durch das Schwert fallen, dein Boden wird mit der Messschnur verteilt, du selber stirbst auf makligem Boden, und Israel von seinem Boden verschleppt wird, verschleppt. Solches ließ mein Herr ihr mich sehen. Da ein Korb mit voll reifen Obst.
Jetzt kommt das vierte und letzte Bild, darüber will er auch noch sprechen, das vierte Bild.
Was siehst du, Amos? Ich sprach, einen Korb mit voll reifen Obst. Er aber sprach zu mir, die volle Zeit ist gekommen für mein Volk Israel. Ich übergehe ihn nicht.
Wieder das schöne Wort von Thomas, ich übergehe, unterstreichen Sie es. Wieder dieses Übergehen. Ich übergehe nichts, was Thomas herausgearbeitet hat. Ich verschone ihn nicht. Ganz tiefe Worte. Oben haben wir es, machen Sie eine 2 dahinter. Oben haben wir es hier unten übergeben, machen Sie eine schöne Schleife, Susanne. Oben ist die 1 und hier die 2. Doppelt. Immer wenn etwas doppelt kommt, ist es Dualität, Renate. Äußerste Spannung, ganz wichtig für gute Bibelarbeit. Du geliebter neuer Freund. Ich übergehe nichts oben, Sascha, und hier, ich übergehe nichts. Lea, Amos?
Heulen werden die Sängerinnen im Hallenbau an jedem Tag.
Hallenbau steht für den Tempel übrigens. Die Halle, Hechal. Hechal ist eine andere Bezeichnung für den Tempel in Jerusalem. Kann aber auch bedeuten, das sind sich die Kommentatoren in Zwiespalt, es kann auch bedeuten, in dem götzendienerischen Hallenbau. Denn Halle ist immer ein Synonym für ein Heiligtum. Ich wiederhole euch, in Halle ist immer Synonym für die Heiligkeit Gottes. Entweder zu Jerusalem wird es bittere Trauer geben, weil sich das herumspricht, oder im götzendienerischen Heiligtum von Bethel.
Weil das Sängerinnen sind, sonst sind ja die Leviten.
Sehr schön, wunderbar hast du gemerkt, wunderbar. Sängerinnen lässt eher vermuten, dass es götzendienerisch ist. Lässt eher vermuten, richtig. Lässt eher vermuten, dass es der götzendienerische Bau ist. Aber nur, dass Sie wissen, das Wort Hallenbau selbst kann beides bedeuten. Halle ist in der Bibel, Echal. Halle in der Bibel ist immer ein Begriff für das Heiligtum. Hechal nennt sich das, wenn das in dem Blit aufschaut. Hechal. H-E-H-E-J-C-H-A-L. Deborah und ich kennen ja Hechal Shlomo, das ist auch eine Bezeichnung für Synagoge heute. H-E-J-C-H-A-L ist ein Synonym für das Heiligtum, das große Heiligtum in Israel, damals in Judäa. Da aber, wie eben die Sängerin haben, wie Ruth Brillant sagt, Moria, ist es sehr wahrscheinlich das Heiligtum in Bethel, sodass es eine Zeit der bitteren Trauer sein wird, eben durch Sängerinnen. Und daraus können wir ableiten, dass es sogar Priesterinnen gab, etwas, was das Judentum nicht möchte. Das Judentum hat den Dienst im Gottes, im Tempel, den Männern vorbereitet. Nicht, weil Männer besser sind, sondern weil es eben mit schwerer Arbeit verbunden ist. Da muss man ja Tiere tragen und Tiere schlachten und Blut abfließen lassen. Das ist nicht gerade elegante Frauenarbeit. Und darum war der Priestergottesdienst Männern vorbereitet, weil es wirklich schwere körperliche Arbeit war.
Auch weil Sänger waren dann nicht auch Sängerinnen?
Nein, nur Männer. Ja, kannst du die Chroniker lesen, nur Männer. Das sind nur Männer. Siehst du, in 2. Chroniker siehst du ja, die Leviten, die da aufgeführt werden. Nur Männer. Erlauten ist von meinem Herrn ihm, genug, Leichen aller Orten zusammenwerfen, dann still. Leichen aller Orten zusammenwerfen, dann still. Ich möchte eine letzte Partnerarbeit machen, nur zu diesem Dialog, der ganz, ganz wichtig ist. Ja, du machst mich so verrückt mit Schweizerisch. Chaffi, ich habe dir einen Chaffi geschenkt. Chaffi heißt das doch einmal gesagt, Chaffi. Nee,
wie?
Kaffee? Achso, entschuldige, der andere ist CH, genau. Kaffee und Kuchen, genau. Ich habe euch einen Kaffee gespendet. Ja. Du siehst, ich muss bei dir Schweizerdeutsch lernen, wie du dir wehtust, wie die Frit bei mir. Jetzt weiß ich, wie dich das Hebräisch anstrengt bei mir, weil ich jetzt merke, wie ich mit meinem Schweizerdeutsch jedes Mal kämpfe.
Rollenwechsel ist immer gut.
Was hast du denn, was?
Rollenwechsel ist immer gut.
Moment, Moria will was sagen. Moria.
Sänger, wenn Leviten singen, ist es ein wunderbarer Tempelgesang. Hier heißt aber, heulen werden die Sängerinnen.
Brilliant.
Das erinnert mich an die Klageweiber.
Die Klageweiber.
In der griechischen Tragödie.
Und auch in der katholischen Kirche gibt es die Klageweiber. In Italien gibt es heute noch, habe ich gelesen.
Bei Beerdigung.
Ja, wissen Sie, woher ich das weiß? Kennen Sie den weltberühmten Film von, ich habe vergessen, wie der heißt, Claudio Montini? Christus kam, du bist die Bolivie.
Ja.
Ein Film, wer hat den Film gesehen? Deborah, erinnerst du dich? Ja. Christus kam, du bist Eboli. Ja. Der lief in den 70er Jahren. Und da geht es darum zu zeigen, warum heißt der Film so? Eboli ist in Süditalien. Und da will man eben zeigen, südlich von Eboli in Italien gibt es wirklich noch finsterste heidnische Rituale, obwohl die Menschen sich katholisch nennen. Und da gibt es noch die Klageweiber. Und da sieht man eben, je mehr du in Italien in den Süden kommst, desto mehr siehst du wirklich archaische, atavistische Bräuche. Wenn ein Mensch dort stirbt in Süditalien, kommen 20, die gesamte Dorfgemeinschaft an Frauen und beklagt den Menschen mit hysterischem Geschrei, weil man dadurch hofft, dass die Seele doch noch im Körper bleibt durch diese elegischen Geschrei-Attacken.
Aber im arabischen Raum hat man die Klageweiber doch auch.
Oder? Die kenne ich nicht, das weiß ich nicht. Ich kann dir eins sagen, im Judentum null. 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 Eboli. Und ich empfehle euch das, ja, ein ganz, ganz toller Film. Christus kam nur bis Eboli. Holt euch das als DVD. Das zeigt eben, wie sogar in vermeintlich katholischen Ländern, Italien ist ja hochkatholisch, es eben noch Bereiche gibt, in denen finsteres Heidentum herrscht.
Aber das Buch ist gut, ich habe es als Buch.
Du kennst es, ich habe es mal als Film gesehen, ganz toll. Okay, bitte zu zweiter arbeiten. Was passiert in diesem gewaltigen, jetzt bin ich schweizerisch, stimmt's? Gewaltigen. In diesem gewaltigen Dialog, oder? Bitte, zu zweit arbeiten, oder zu dritt, wie ihr wollt, teilt euch das selbst auf, nicht immer geht's auf. Bitte gründlich am Text arbeiten. Was will uns die Bibel mittels dieses Dialogs zwischen Amatzia, ist ein ganz tiefer Dialog, denkt nicht, der ist so billig, der ist gar nicht billig. Es ist ein tiefer Dialog. Wer das herausarbeitet, kriegt von mir einen Judenkuss. Nicht einen Judaskuss, einen Jubalkuss. Oder wird nachher von mir zum Kaffee eingeladen, von mir aus. Nachher setze ich mich ja noch mit ein paar Leuten hin. Ich spendiere einen Kaffee. Kaffee. Bitte zu zweit. Mit wem arbeitest du bitte? Bitte herausarbeiten. Die Aufgabe lautet, Martina, die Aufgabe lautet, was will uns der Dialog zwischen dem verhurten Priester und zwischen Amos zeigen? Wir treffen Prophet und Priester, nur dass Sie die Brisanz wissen. Prophet, Amos, Navi, das Navi, ein Navi und ein Priester, ein Kohen, treffen sich. Einer ist im Judentum behaftet, nämlich der Amos, der andere ist im Synkretismus. Ich wiederhole, Renate, Synkretismus ist diese Mischmasch-Geschichte, die das Judentum nicht mag. Amatzia repräsentiert den Kult in Bethel, der oberste Mann des Kultes in Bethel. Und Amos ist der Gesandte Gottes. Was passiert? Achten Sie auf die Feinheit. Ich möchte, dass Sie auch verstehen, was das heißt. Iss dein Brot. Das hat alles eine tiefe Bedeutung, wenn er ihm sagt, iss dein Brot. Das ist nicht einfach, iss ein Brötchen, damit du satt wirst. Mal sehen, ob Sie das erarbeiten können. Auf die Plätze, fertig. Los! Das wolltest du ja. Richter ist in Deutschland die Judikative. So, wir fassen 18. Zweiter Monat. Ab 18 an. Das ganze 18 an. Ich habe das mit Deuteronomium, Deborah. Deuteronomium hat nämlich das Königsamt, schreibt auch für dich auch. Das Königsamt ist nämlich in Deuteronomium 17. Klar, Lea Stieler schreibt auf Deuteronomium 17, 14 bis 20 ist das Königsamt. Ich werde nämlich jetzt ganz tiefe Dinge arbeiten. Ihr werdet euch wundern. 17 bis 20, 14 bis 20. Fünftes Buch Mose, Kapitel 17, Verse 14 bis 20 ist das Königsamt. Ich wiederhole, Deuteronomium 17, 14 bis 20 ist das Königsamt. Und ganz Kapitel 18 in Exodus, genau, ist das Richter, die Berufung von Richtern. Aber Moment, es gibt noch etwas, es gibt doch noch etwas. Deuteronomium, doch, es gibt noch eine Stelle. Ach Gott, wo ist denn das? Es gibt noch etwas zum Thema Richterschaftim. Es gibt doch noch etwas in Deuteronomium. Ich weiß, was ich meine. Ich weiß nur nicht, Deborah, kannst du noch mal mir helfen? Es gibt nämlich noch etwas, Stina, es gibt noch etwas zum Thema Richter wirst du einsetzen. Nicht?
Ja, über das Volk.
Über das Volk. Und das ist schon in Deuteronomium. Nur ich weiß im Moment nicht, was.
Jitro sagt
das. Nein, das ist bei Jitro, aber es gibt doch von Gott. Jitro macht das ja auf Empfehlung von Mose. Ja. Aber es gibt im Deuteronomium eine Stelle zu unserem Thema, du sollst Richter einsetzen und du sollst Gewaltenteilung machen. Unser Thema Amatzia, ne? Und das ordnet Gott an, nicht der Mose, den Jitro, sondern Gott selbst.
Jitro hat den Mose, den Vogel.
Ja, aber ich brauche die Stelle, in der Gott es antwortet.
Ich wollte nur korrigieren, aus meiner Sicht ist es umgekehrt.
Ja, Jitro empfiehlt es dem Mose. Richtig. Jitro dem Mose, und ich brauche die Stelle, Deborah, hilft mir, in der Gott selbst sagt. Und es ist Shoftim, und es ist in Deuteronomium, aber ich finde es hier nicht so schnell.
Ja, ich gebe es als.
Alles klar.
Du sollst
Richter
einsetzen.
Schaffst du
mit Tet.
Und mit Amos.
Die Könige haben wir. Aber wo ist dieses Schoftimbe schon drin? Es ist garantiert. Garantiert bin schon in.
Schreiben Sie Schoftimbe mit Waff oder ohne
Waff? Was? Schoftimbe einfach was?
Schreiben Sie das mit Waff oder
ohne? Welches Waff?
Schoftimbe!
Das musst du schauen, es kann mit oder ohne sein. Aber wenn du Richter eingibst, bringt er das nicht?
Kapitel 16.
16. Wunderbar, schreib auf. 16.
Wo? In welchem
Buch? Deuteronomium.
Moment, wo steht das hier? In Kapitel 16?
Okay.
Wunderbar, diesen Moment bitte Ruhe, bitte nicht schwätzen. Michael, ich höre kein Wort. Was ist es?
Also noch
16, 18.
18 bis 20.
Ja. Wunderbar, das wollte ich hören. 5. Danke. Bitte alle aufschreiben. Deuteronome für die Doktorarbeit in der ETH, das wollte ich hören. Kapitel 16, Vers 18 bis 20. Für euch alle, auch für den Meerbuscher. Ich lese nämlich vor. Richter und Listenführer, die habe ich gesucht. Hast du gesagt, Deuteronomium 16?
Ja, das war genau die Stelle.
Ah, alles klar, du bist rehabilitiert vor allem. Du bist rehabilitiert, wunderbar. Deborah, alle sind rehabilitiert.
Deborah, dann gehst du gegen nichts in deinem Heimatland.
Ja! Aber ich muss dir eins sagen, Deborah gilt bei mir sehr viel. Nur manchmal mit dem Computer geht das nicht so schnell. Alles klar, Deuteronomium 16, ich lese vor, Thomas. Richter und Listenführer sollst du in allen Stadtbereichen einsetzen, die der Herr, dein Gott, dir zu deinen Stammesgebieten gibt. Sie sollen dem Volk Recht sprechen, Stina, und gerechte Urteile fällen. Du sollst das Recht nicht beugen, du sollst kein Ansehen der Person kennen. Du sollst keine Bestechung annehmen, denn Bestechung macht Weise blind und verdreht die Fülle derer, die im Recht sind. Gerechtigkeit, Gerechtigkeit, ihr sollst du nachjagen, damit du lebst, damit du Leben hast und das Land in Besitz nehmen kannst, das der Herr dein Gott dir gibt. Das ist die große, große Weissagung über die Gewaltenteilung in der jüdischen Tradition. Und ich habe eben gesagt, Stina will eine Doktorarbeit schreiben über die Gewaltenteilung der Französischen Revolution als verankert im jüdischen Denken. Eine neue Doktorarbeit möchte sie bei mir schreiben, nämlich die Gewaltenteilung, exekutive, legislative, judikative, das wird bei mir promovieren, im jüdischen Denken. Das ist nämlich ein ganz tiefes Thema. Das heißt, längst bevor Robespierre und den großen Vätern der Französischen Revolution sagten, dass das getrennt werden muss, haben wir Juden tausende Jahre vorher schon die Idee, dass Machtkonzentration in den Händen von wenigen eine Gefahr für die Gesellschaft ist. Und in dem Zusammenhang möchte ich euch auch gerade auch das Königsthema vorlesen, nämlich Deuteronomium 17, 14 bis 20. Habt ihr auch notiert, wenn ihr das notiert, Martina, für deine Predigt. Deuteronomium, das Kapitel 17. 17, 14 bis 20. Wer liest das vor? Wer kann das vorlesen? Susanne möchte vorlesen. 17, 14 bis 20. Oder willst du das vorlesen? Hast du es gerade? Deuteronomium 17, 14 bis 20. Das Königsamt, die Gewaltenteilung. Ja. Gewaltenteilung. Hast du es?
14 bis 20.
Ja, hast du es, Deborah?
Ja.
Wenn du in das Land kommst, schreiben Sie auf, die Gewaltenteilung ist im Judentum verankert, Martina. Ganz wichtig.
Wenn du in das Land kommst, das dir der Herr dein Gott geben wird, und nimmst es ein und wohnst darin und wirst sagen, ich will einen König über mich setzen, wie alle Völker um mich her haben, so sollst du den zum König über dich setzen, den der Herr dein Gott erwählen wird. Du sollst aber aus deinen Brüdern einen zum König über dich setzen. Du darfst nicht irgendeinen Fremden, der nicht dein Bruder ist, über dich setzen. Allein, dass er nicht viele Rosse halte und führe das Volk nicht wieder nach Ägypten.
Ganz wichtig.
Um der Menge der Rosse willen, weil der Herr euch gesagt hat, dass ihr hinfort nicht wieder diesen Weg kommen sollt. Er soll auch nicht viele Weiber nehmen, dass sein Herz nicht abgewandt wird.
Aha.
Und soll auch nicht Silber und Gold sammeln. Und wenn er nun sitzen wird auf dem Stuhl seines Königreichs, soll er dies andere Gesetz von den Priestern, den Leviten, nehmen und ein Buch schreiben lassen.
Aha.
Das soll bei ihm sein und er soll darin lesen sein Leben lang, auf das er lerne fürchten den Herrn, seinen Gott, dass er halte alle Worte dieses Gesetzes und diese Rechte, dass er danach soll. Er soll sein Herz nicht erheben über seine Brüder und soll nicht weichen von dem Gebot, weder zur Rechten noch zur Linken, auf dass er seine Tage verlängere in seinem Königreich, er und seine Kinder.
Merken Sie, was hier klar gesprochen wird? Das heißt, wenn wir aufschreiben, das hat mit Amatzia ganz viel zu tun. Im Judentum gibt es klassischerweise, wenn Sie es notieren, die Gruppe Schweiz hat das mit mir schon erarbeitet, drei klassische Gewaltenämter. Das hat mit Amatzia ganz viel zu tun. Maria, es gibt drei klassische Ämter. Prophet, Priester, König. Prophet, Priester, König, schreiben Sie auf, ganz wichtig, möchte ich euch schenken. Eine klare Gewaltenteilung im Judentum, weil die Vermengung von Gewalt immer gefährlich war in der Geschichte der Menschheit, immer. Und das weise Judentum, die älteste Religion, monotheistische Religion auf Erden, hat es längst vor der Französischen Revolution inauguriert, festgelegt. Es gibt einen König und er ist dem Prophet untertan. Ganz wichtig. Der Prophet ist der Tora, Entschuldigung, der König. Der König ist, der, ist dem Propheten und der Tora untertan. Der König muss nämlich eine Rolle erstellen, was Deborah eben vorgelesen hat. Das steht im Deuteronomium. Längst vor Amatzia. Der König ist nur durch Gottes Gnade in seinem Amt, Claudia. Der König ist nur durch Gottes Gnade in seinem Amt und muss den obersten König, nämlich Gott, reflektieren. Ich wiederhole, der König, Nico, muss den obersten König reflektieren. Darum muss er eine Tora-Rolle, eine eigene Tora-Rolle, wie wir eben gehört haben, schreiben lassen, auf Pergament. Und die muss er einmal im Jahr coram publico vorlesen. Warum? Weil er ein Knecht der Tora ist, ein Diener der Tora, nicht umgekehrt. Und darum versteht ihr auch, warum der König Jerob am Missfallen findet und all die Könige, die da oben waren, weil sie sich über die Tora setzen, Martina, für deine Predigt. Sie setzen sich über die Tora. Und wenn du dich über die Tora setzt, bist du unten durch. Denn dank der Gnade der Tora bist du überhaupt König. Ich wiederhole, bei Israel natürlich noch, im jüdischen Reich. Wenn du die Tora verletzt, zum Beispiel viele Frauen hast, was hier Salomo eben machte und ihm das Genick brach, viele Frauen, viele Rosse, viel Gold, Schmuck, all genau das, was die Könige machten, bist du unten durch, Nico. Hast es verdorben. Gestorben.
Also sich nicht für Recht und Gerechtigkeit. Auftrag ist es ja vor allem, sich für Recht und Gerechtigkeit.
Brillant, richtig. Und wenn der König nur noch an sein Bett denkt und an goldene Ketten und Ringe.
Ist schon klar, das steht ja auch keine Reichtümer häufen. Eigentlich hat ein König über die Maßen reich.
Richtig.
Weil das, was er an Reichtum hat, geht ja an den
Kopf. Richtig, und das ist, darum, da versteht ihr auch die Kritik, die in Amos und Hoschea kommt. Warum braucht er diese goldenen Lotterbänke und die Pelze und die Ringe und die Ketten und die Kronen? Das ist ein Vergehen gegen das mosaische Tora-Gebot, versteht ihr? Das ist nicht eine kleine Quantité negligible, irgendein belangloser Kavaliersdelikt. Das ist ein schweres Vergehen euch gegen die Tora Israels. Und darum wettern ja immer wieder die Propheten gegen das Königsamt. Und wenn Sie bitte aufschreiben, der Prophet ist immer ein Korrektiv für den König. Der Prophet, der Navi, ist immer ein Korrektiv für den König. Er muss immer dem König die berühmten Leviten vorlesen. Und darum hatte jeder König auch Hofpropheten. Wie heißen die Hofpropheten von David?
Nathan
und Gad. Schreiben Sie auf Nathan und Gad.
Korrigieren.
Jetzt wird Ihnen klar, warum nach der Bettgeschichte mit Bathsheba Nathan zu ihm ins Zimmer kommt und ihm sagt, du hast gefehlt, du hast versagt. Ein Hofprophet muss beim König die Wahrheit aussprechen. Und darum kann Nathan nach der Bettgeschichte mit Bathsheba im härtesten Leviten vorlesen. Verstehen Sie noch einmal? Der Prophet, der Navi, korrigiert den König. Der Prophet ist dazu da, dem König die Leviten zu lesen. Das heißt, in der jüdischen Tradition steht der Prophet über dem König, obwohl sich das so lächerlich anhört. Bitte notieren für die Doktorarbeit an der ETH und an der Eidgenössischen Universität Zürich und Jungau. Der Prophet, der Navi, steht über dem König. Denn der Prophet ist der Anwalt Gottes auf Erden. Ich benutze bewusst diesen katholischen Begriff, aber es trifft hier wirklich zu. Der Prophet, der Navi, ist der Anwalt, der Repräsentant der göttlichen Ordnung auf Erden. Der sorgt dafür, dass auch der Priester eingesetzt wird. Da habe ich vorhin der Stina erklärt, wer war der erste Prophet auf Erden? Mose. Wer war der erste Priester auf Erden? Aaron. Und wer setzt wen ein? Mose setzt Aaron ein und nicht umgekehrt. Nicht Aaron den Mose. Mose ist der erste Prophet auf Erden. Der erste monotheistische Prophet, Nico. Und der setzt gemäß Gottes Verordnung seinen Bruder Aaron als ersten Priester der sogenannten aaronitischen Linie ein. Nicht umgekehrt. Viele verwechseln das. Der Prophet setzt den Priester ein, auch in späterer Tradition. Ist auch der Prophet derjenige, der den König einsetzt? Beispiele?
Saul
und David. David wird eingesetzt durch den Propheten, nicht sich selbst.
Samuel
nimmt ja ein Hörnchen, ein Horn, gefüllt und setzt damit den David ein und vorher setzt den Saul ein mit einem kleinen Behälter, weil er nicht so ein wunderbarer König war. Kurzum, der Prophet, der Navi, das müsst ihr mitnehmen. Der Navi ist die oberste Autorität im Judentum, nicht der Priester. Der Navi ist die oberste Autorität. Belegt dafür, Mose war der erste Navi, nicht dann Aaron. Aaron wird erst danach eingesetzt durch den Navi. Und wie gesagt, der Prophet hat die Funktion, für die Gewaltenteilung, zu sorgen. Er sorgt für die Gewaltenteilung im Lande, oder? Er muss dafür sorgen, dass Exekutive, Legislative und Judikative getrennt werden. Exekutive ist die Vollstreckung, was wir eben hier hatten, was ich ja gesucht habe, geboren und was gefunden, nämlich Polizisten. Die Polizisten, wie haben wir da gesagt, Polizistenrichter. Die Polizisten und Richter, im weitesten Sinn der Prophet, die sorgen für die Exekutive.
Nein, die Richter sind die
Judikative. Entschuldigung, die Richter sind die, nein, Entschuldigung, die Richter sind die Judikative, haben wir gesagt. Recht sprechen, richtig. Die Richter, bitte? Richtig, die Priester sind die Exekutive, genau. Die Priester und Soldaten, Dankeschön, haben wir vorhin geklärt, sind die Exekutive, die ausführende Macht. Denn der Priester darf entscheiden, zum Beispiel, wenn du Aussatz hast oder diverse Krankheiten, was mit dir geschieht oder nicht. Das wisst ihr beim Aussatz zum Beispiel. Da entscheidet der Priester, ob du so und so lange außerhalb des Lagers bist und ob dein Haus eingerissen werden muss, wenn das Haus Aussatz hat, etc. Der Priester in Verbindung mit den Soldaten, mit der Macht, die es in Jerusalem geben sollte, die sogenannte Polizeimacht, entscheidet, wer mit welchen Maßnahmen korrigiert oder behandelt wird, korrigiert oder vollstreckt wird. Und nochmal, das ist die Exekutive, die Judikative, haben wir gesagt, Judikative sind die Richter, die eingesetzt werden sollen, gemäß Deuteronomium, um eben Gewaltenkonzentration zu vermeiden. Und die Legislative, wer ist die Legislative? Was haben wir gesagt?
Der Prophet.
Prophet, wunderbar. Der Prophet ist die Legislative. Warum? Weil Legislative bedeutet die Tora. Legislative heißt ja im Deutschen, wer sorgt für das Recht, die Ordnung des Rechts, wer etabliert das Recht überhaupt, wer entscheidet über das Recht. Und das ist der Prophet, denn er ist der Anwalt der Tora. Er darf jederzeit sagen, ist die Tora verletzt, zum Beispiel unser Thema mit Hosea, oder ist die Tora nicht verletzt worden. Und der Prophet bekommt auch von Gott, hatten wir doch gestern, erinnert ihr euch, wird Gott etwas tun, es sei denn, er hat sich vorher mit seinem Propheten abgesprochen. Der Prophet, schreiben Sie auf, ist der engste Gesprächspartner Gottes. Ich wiederhole, Sie sehen, wie viel Perlen ich Ihnen schenken möchte. Der Prophet, der Navi, ist der engste Gesprächspartner, Sascha, der engste Gesprächspartner Gottes.
Auch Mittler, oder?
Bitte?
Mittler, auch Mittler.
Ja, Mittler gefällt mir nicht so sehr, weil das so in die Christologie, nein, lass lieber Mittler weg. Ja, ich möchte sagen, Verbündeter Gottes.
Ja, ja. Der Sprachrohr Gottes.
Der Sprachrohr Gottes, das damit bin ich recht verstanden. Jetzt will ich Ihnen noch was Schönes sagen. Damit Sie noch eine Perle mitnehmen. Ist Ihnen aufgefallen, dass in allen großen Gesprächen in der Tora immer heißt, Gott sprach zu Mose, geh zu Aaron und sag ihm, wer die Bibel gründlich liest, für die Doktorarbeit, kann aus der Bibel ableiten, dass immer Gott zu Mose spricht, geh zu Aaron und sag ihm, das sind meine Gebote, das sollst du den Kindern Israels auftragen. Das ist ganz wichtig. Denn der Gott Israel spricht erst zum Navi, zu Mose, und sagt ihm als enger Verbündeter, was er mit dem Volk vorhat, wo eben auch neue Ideen eingeführt werden, die Legislative, Schlachtopfer und eben Feiertage. Und das ist euch wahrscheinlich aufgefallen, oder nicht? Dann möchte ich euch das sagen, dass Gott zum Propheten geht und der geht dann zum Priester und ordnet ihm das an. Das sehen Sie immer wieder in den fünf Büchern Mose, Claudia. Immer geht Gott erst zum Navi, bespricht sich mit ihm, berät sich mit ihm und der geht dann zum Aaron und der Aaron geht zum Volk bzw. zu seinen Priestern. Das heißt, in unserem Thema Amatzia, der ein selbsternannter Priester ist, ein Götzendiener, haben wir hier eine wahnsinnig interessante Konfrontation. Der Prophet Gottes, der Prophet der Navi, der bestallte Navi, nämlich Amos, geht zu einem Priester. Hier haben wir nämlich einen ganz großen Amtskonflikt. Und hier erlaubt sich Amos, ich hoffe, Sie haben das herausgearbeitet, hier erlaubt sich nämlich Amos, einen Priester, der den falschen Weg eingeschlagen hat, zu korrigieren. Das ist die Tiefe dieser kleinen, aber hochintensiven Geschichte. Ist euch das klar?
Ja, darf ich noch was
sagen? Ganz, ganz wichtig.
Ganz schnell zu unserem Thema 21 Deuteronomium. Du sollst dir keine Aschera pflanzen, irgendein Holz neben dem Altar des Herrn deines Gottes.
Brilliant.
Und du sollst dir keine Gedenksteine aufrichten. Wir sehen ja an der Hallenbau in Bethel, die der Herr dein Gott hasst.
Das ja.
Gehört ja zu unserem Thema.
Ja, wunderbar. Merken Sie, und darum wiederhole ich, was ganz wichtig ist, Lea und Stina, für deine Doktorarbeit. Gott hat alles festgelegt, was für die Ordnung der Gesellschaft stimmig ist, unser Thema, Nico. Gott, schreib auch bitte, Gott hat alles festgelegt, das Königsamt, das Prophetenamt und das Priesteramt, die Gewaltenteilung. Gott hat alles in der Tora Israels festgelegt. dass es eben eine Amtsscheidung gibt. Längst vor der Französischen Revolution gibt es ein Königsamt mit klaren Regeln, Lehr. Es gibt ein Propheten, ein Navi-Amt mit klaren Regeln, eben als Mose eingeführt wird in sein Amt. Und es gibt ein Priesteramt mit Aaron. Alle haben ihre Kompetenzen und Potenzen. Aber es darf nicht eine Vermengung geben. Es darf nicht diese Vermengung geben, dass einer in das Amt des anderen hineinpusht, denn sonst gibt es Katastrophen. Und das ist eben das Problem von Nordreich und von Südreich. Jeroboam, der hier gezüchtigt wird, erlaubt sich eben alles. Er sagt, l'état c'est moi. Vor Abend der Französischen Revolution sagt Louis XIV, l'état c'est moi, zu Deutsch. Der Staat bin ich. Was will er damit sagen, Martina?
Dass er letztlich ja, die Autorität.
Genau das, was Adolf Hitler 1933 tat mit dem sogenannten, wie heißt dieses Wort?
Ermächtigungsgesetz.
Und das andere gibt es, Gleichschaltung. Die Gleichschaltung. Und das hast du noch erlebt als Kind. Ja. Du bist ein Nazi-Kind, ein Nazi-Zeitkind. Ein Nazi-Zeitkind.
Oh, nein.
In der Nazi-Zeit. Das dann,
ich auch.
Du auch, du bist auch ein Nazi-Zeitkind.
Nazi-Zeitkind.
Verstehst du? Und damals gab es die Gleichschaltung. Das heißt, eines der ersten Dinge, bezeichnenderweise, die Hitler tat, alles wird gleichgeschaltet, sprich, alles ist in seiner Hand. Das ist genau die Antithese zum Judentum. Merken Sie, wie tief wir arbeiten, Claudia. Hitler kommt an die Macht, nach dem Ermächtigungsgesetz kommt noch im Jahre 1933 das Gleichschaltungsgesetz. Kennen Sie als gebildete Menschen. Und Gleichschaltung bedeutet, l'état c'est moi. Hitler sagt, ich bin alles. Ich entscheide. Ich bin Exekutive, ich bin Legislative, ich bin Judikative. Ohne mich läuft nichts. Das ist die Antithese zum Judentum. Und dann ist natürlich für mich scheugerichtig, dass er auch die Juden vergasen muss. Denn wir Juden erinnern ja daran, dass es so etwas gibt wie Gewaltenteilung. Verstehen Sie, wenn Sie sich die Diktatur von Adolf Hitler anschauen, sehen Sie eine gnadenlos brutale Linie der Entmachtung der heiligen Tora Israels. Ich wiederhole. Wenn Sie sich die Diktatur von Adolf Hitler anschauen, sehen Sie eine blutrote Spur, schon sehr früh, 1933, die darin besteht, die Tora, das große Werk der Menschlichkeit und der Gottesoffenbarung, völlig zu entmachten. Denn wer sagt, es gibt nur noch Adolf Hitler und die NSDAP darf überall entscheiden, der entmachtet das Prinzip der Tora von Gewaltenteilung. Und dann ist die Ermordung der Juden eine logische Konsequenz. Denn wenn die Juden noch am Leben bleiben, erinnern sie ihn ja daran, dass es eine andere Ordnung geben muss.
Das macht aber jede Diktatur.
Aber Hitler war die brutalste. Hitler war die schlimmste.
Ja, das macht Herr Erdogan in der Türkei und das macht Herr Putin.
Ja. Aber Hitler war das Furchtbarste, was wir erleben.
Aber das Prinzip der Diktatur ist, die Gewaltenteilung aufzuheben.
Ja.
Sonst ist es keine Diktatur.
Ja. Aber machen Sie sich bewusst, dass Hitler das aufs Schlimmste getrieben hat. Denn Hitler hat 6 Millionen zusätzlich noch umgebracht. Das hat Erdogan noch nicht gemacht.
Das ist noch was anderes.
Claudia?
Ich meine, das Unglaubliche am Aufstehen von Hitler ist, dass Europa eine andere Kultur hatte, dass das hier möglich war. Das ist eigentlich das Unglaubliche in allem, was dann daraus erfolgt ist. Aber das finde ich noch wichtig. Oder zum Beispiel der Osten, Russland hat ja eine ganz andere Geschichte. Im Osten konnte man ja die Gewalten teilen. Da hat ja der Zar hat die kirchliche Obrigkeit eingesetzt. Und Europa, da war ja die Gewalten drin. Und trotzdem, auf diesem Boden ist das entstanden. Das ist eigentlich unglaublich. Und wenn man jetzt daneben zum Beispiel Israel nimmt, oder? Also Putin, das Riesenreich, Putin, der alle Medien kontrolliert und Israel, so ein kleines Land, mit diesem Fundament der Tora, hat irgendwie 180 Parteien und 120 Fernsehsender. Das finde ich immer sehr, sehr interessant.
Hast du wunderschön gesagt, wunderbar. Israel, dieses kleine Land, das wir alle so sehr lieben, Sabine, so lange. Das kleine Land Israel, das du hoffentlich mal mit deinem Mann bereisen wirst. Dieses wundervolle Land, das in diesem Dreckstall da nahe Osten, das einzige wirklich tief demokratische Land mit allen Schwierigkeiten, die es in Israel gibt, aber ein Land, das gemäß der Tora wirklich auf diese Gewaltenteilung größten Wert legt. Größten, manchmal sogar viel zu viel Wert in Bezug auf Rechtsgeschichten. Und das ist wahr. Dass Israel heute so lebt, ist ein ganz großes Wunder Gottes. Und dass große Länder mit einer uralten Tradition wie Russland, Zar und so weiter, heute darauf pfeifen und noch dazu die deutsche Tradition, die ja geprägt war von Kultur und Philosophie, so degenerieren konnte, das ist für mich und die Bucher immer ein wahnsinniger Schmerz. Weißt du, dass die deutsche Kultur, Renate, die deutsche Kultur mit Lessing, mit Goethe, mit Schiller, mit der Aufklärung, die Aufklärung in Deutschland war ja auch groß, Egalité, Liberté, Fraternité gab es ja auch in Deutschland, dass die deutsche Kultur so absteigen konnte, dein Deutschland, so absteigen konnte, das ist für mich so ein Schock. Es ist ja nicht bei den Hottentotten passiert, bei irgendwelchen Primitiven, sondern eine der höchsten Kulturen Europas. Mit Größen wie Goethe und Schiller und Weimarer, die Weimarer, wie hießen die Weimarer Klassik, dass Deutschland so abstürzen konnte und 50 Millionen Menschen das Leben gemacht hat, das ist für mich immer noch und für viele Juden ein immenser spiritueller Schock, nicht nur ein materieller Schock, dass dieses hochgebildete Land, ihr Vater war ja ein berühmter Lehrer, das hat immer gar nichts genutzt, den Schaschismus vorzubeugen, dass ein Land so auftauchen darf in diese finsterste Gottwidrigkeit, das ist grauenvoll. Mein geliebtes Deutschland, dass so ein Land sowas Verbrechliches tun kann, das zeigt uns eben, keiner ist geschützt vor Verbrechen, das ist der Punkt. Selbst wenn du einen Goethe hast und ihr Vater konnte Goethe auswendig, das nützt gar nichts. Trotzdem ist Deutschland mit Goethe und ohne Goethe in die tiefste Barbarei, die auf Erden passiert ist, bitte. 50 Millionen Tote, ich rede ja nicht nur von 6 Millionen Toten Juden, sondern der Zweite Weltkrieg zeitigte 50 Millionen Tote, an denen Menschen heute noch leiden. Das ist Deutschland, das ist so eine Tragödie, eine spirituelle Tragödie, nicht nur eine materielle. Das Deutschland von Goethe, Goethe windet sich vor Schmerz im Himmel, garantiere ich dir, dass sein Deutschland so absteigen musste. Okay, zurück zum Thema. Wer hat noch was zum Thema zu sagen? Was passiert hier zwischen Amos und, wer hat die Claudia, ihr habt Tiefe. Claudia und dann Mächte, liebe Claudia.
Ja, was soll ich dazu noch sagen?
Was passiert hier?
Also, der Prophet steht auf gegen Amasja, der
Priester,
das Priesteramt versieht, das Heiligtum bedient. Und also Amasja muss gehört haben von der Vision von Amos. Es ist interessant, die haben nirgends gefunden, wo der Amos das vorgetan hat.
Das ist interessant, genau.
Ja. Ja.
Das heißt, was leiten wir daraus ab? Wenn der Priester hört, es, wir sehen ja nach diesem Wort oben, haben sie unterstrichen, es soll ja alles zerstört werden, das haben sie oben unterstrichen, Susanne, oben. Jetzt sagt, Gocken sollen verstarren, ihr Öl und so weiter, und das Haus Jeroboams, gegen das Haus Jeroboams stehe ich auf mit dem Schwert. Mit dem Schwert, das ist ja der Verbindungslink, das habt ihr rausgearbeitet. Und dann kommt auf einmal, Amazia geht zu seinem König. Das heißt, im Klartext, Hosea muss das überall verkündet haben. Wenn wir das notieren, es hat sich herumgesprochen. Hosea hat das überall verkündet. Was? Amos notiert. Amos hat das überall verkündet. Und es gelangt eben auch per Mundfunk, eben zu Amazia. Und er geht sofort zu seinem König, weil er sein Bestalter ist, und sagt ihm, du, ich habe was ganz Gefährliches gehört. Er petzt. Er petzt und sagt, ich habe was Gefährliches gehört. Nämlich, wieder dich zettelt Amos beim Haus Israel drinnen. Das Land vermag, was heißt, das Land vermag seine Reden nicht zu ertragen? Wer hat die Tiefe dieses Satzes, Thomas, verstanden? Möchte, was heißt das? Das Land vermag seine Reden nicht zu ertragen. Da ist ganz, ganz viel Tiefe drin.
Erste allgemeine Verunsicherung.
Laut ich ja nichts.
Erste allgemeine Verunsicherung.
Richtig, wunderschön. Noch etwas, Möchte.
Angst vor Strafe?
Nein, noch tiefer. Ich bin noch tiefer. Ich bin noch ganz tief.
Also das stellt ja ganz fundamental den kompletten Lebensstil in Frage.
Ja, aber achten Sie, Buber übersetzt das wirklich brillant. Das Land vermag seine Reden, ich brauche da noch tiefer. Ich brauche noch mehr Tiefe. Wir sind noch nicht in der Tiefe. Wir müssen wirklich auf die Worte achten. Ich betone es ganz, ganz intensiv. Das Land vermag deine Reden nicht zu ertragen. Da ist was ganz Tiefes drin. Ja?
Das ist doch das Heilige Land.
Ja.
Und er ist ein Gotteslästerer.
Ja.
Er ist ein Götzenanbeter.
Richtig.
Das ist ja schon angekündigt in der Tora, dass er das Israel jeden auf die Dauer natürlich nicht sofort. Wenn die Menschen in der Natur leben, wird das Land sie ausspeien.
Ja.
So wie es die anderen Völker vorher, also die sieben Nationen, die vorher dort gelebt haben, ausgespeien hat.
Richtig.
Wenn die Zeit erfüllt war.
Das tönt sehr gut. Das tönt, wer kann das noch etwas aus? Du wolltest, Deborah.
Hier geht es ja letztlich auch darum, dass dieser Priester spürt,
Entschuldigung,
dass es ihm ja auch an den Kragen geht. Hm. Und alles, was die Menschen betrifft ja auch das Land.
Wunderbar.
Ja, die gesamte Schöpfung immer mit unter dem leidet, was Menschen anrichten. Also so wie jetzt ja auch die Naturkatastrophen zeigen, was Menschen anrichten.
Das gefällt mir sehr gut.
Und dieser Priester Amazia spürt das. Und er versucht sich davon frei zu kaufen oder loszulösen, indem er den König quasi manipuliert, ja schon durch die Art und Weise, wie er das
ist es nämlich.
Kriegt,
ja. Manipulation, Stina.
er manipuliert, wenn er sagt, er zettelt was gegen dich an.
Brillant.
Und das ist so schwer, das Land ist nicht, dass das Land diese Rede nicht ertragen kann.
Genau.
Eigentlich kann ich sie nicht ertragen, steht ja auch dahinter. Und es ist gar nicht klar, ob er ihm den Inhalt der Botschaft vermittelt oder ob er einfach nur diese Manipulation sagt.
Richtig. Ja? Wenn er es gut meinte, Renate, was würde er wirklich, wenn er die Botschaft Amos richtig verstanden hätte, was würde er dann Hans-Dieter, dem König, vermitteln? Zeig das du tiefer. Formulier es mal, du bist Amatzia. Wenn du wirklich ein integrer Priester wärst, jetzt sind wir ganz hoch und ganz tief, wenn er wirklich ein integrer Priester wäre, was würde er dann, wenn er den Amos verstanden hätte, dem König sagen, Renate?
Ja, als Warnung.
Sprich es aus, deutlich. Ich bin der König, was würdest du mir dann sagen? Brillant. Wenn er wirklich ein Priester, wunderbar ihr beiden, wenn er wirklich ein Priester wäre, ein echter Priester, dann müsste er dem Amatzia sagen, Amatzia, Amos hat gesprochen, du weißt, dieser Hund, dieser Baulbeermensch da unten aus Juda, der ist im ganzen Land, der hetzt die Leute gegen dich und der sagt, Gott meint es ernst. Amatzia, Jerobam, ich empfehle dir sehr, bitte mach Teshuvah. Es sieht nicht gut aus um dich. Das wäre integer, Martina. Ich wiederhole, Hanna, wenn er ein integrer Priester wäre, würde er nicht manipulativ arbeiten, sondern hätte den Amos ernst genommen. Er nimmt ihn überhaupt nicht ernst, er versteht ihn überhaupt nicht. Er banalisiert und bagatellisiert die Botschaften des Amos. Wenn er wirklich Format hätte, hätte er verstanden, die Lage ist sehr ernst. Sie ist hochernst. Die Mauer wird fallen, beziehungsweise die Mauer wird in dem Fall aufgebaut werden. Das Land wird zerstört werden. Bitte geh in dich, Jerobam. Es sieht sehr ernst aus. Amos ist ein bekannter Mann. Er spricht im ganzen Land in deinem Reich übelste Worte. Gott will nicht mehr länger zuschauen. Er hat mir auch drei Bilder gezeigt, die Bilder. Ich warne dich, Jerobam. Es stehen ungute Zeiten bevor. Und der Hund lullt sich ein in eine Pseudosicherheit, der Amatzia in eine Pseudosicherheit, manipuliert noch seinen König und bagatellisiert die Worte des Amos. Und das ist ein übler Missbrauch des Amtes des Priesters. Daran erkennst du, dass er ein falscher Hund ist, ein falscher Priester. Denn ein echter Priester nimmt den Propheten immer ernst, schreiben wir auf. Ein echter Priester, wie er von Gott bestellt ist in unseren Texten, nimmt den Prophetenstiener ernst und macht ihn nicht lächerlich. Er macht ihn lächerlich. Amos zettelt etwa wieder, dich zettelt Amos. Das ist doch Bullshit. Amos zettelt doch überhaupt nichts gegen den König, wenn sie auch. Das ist doch Quatsch. Das heißt, er macht aus Amos einen persönlichen Konkurrenten des Königs, schreiben sie auf. Amos wird Amatzia bagatellisiert, Susanne, liebe Susanne. Er bagatellisiert den Amos und macht aus ihm nicht den Künder Gottes. Darum sagt er auch Amos, er müsste eigentlich sagen, der Künder. Das ist auch eine Respektlosigkeit, wenn Sie das notieren für die Doktorarbeit. Das braucht der Doktor, damit er sieht, dass du wirklich tief arbeitest, China. Zu sagen, Amos ist respektlos. Es ist der Künder Amos. Merken Sie? Ja. Das habe ich seinerzeit in einer Arbeit geschrieben, wofür ich sehr viel Lob bekam. Er sagt einfach Amos, so wenn ich sage, da läuft irgendein Hans-Dieter rum und der Hans-Dieter will dich vom Amt weghaben. Das heißt, er pervertiert das Amt des Propheten, oder? Er sagt Amos, das ist der Künder Amos, das ist doch nicht irgendein Hergelaufener. Verstehst du das, Sabine? Susanne? Er banalisiert das Amt des Propheten, indem er einfach ihn namenlos dastehen ist. Es ist nicht ein Herr Amos. Das ist der Künder Amos, von Gott bestellte Künder, und der zettelt nicht etwas an gegen dich, der hat nichts gegen dich, sondern er kündet im Namen Gottes, hallo, er kündet im Namen Gottes den Untergang des Nordreichs an. Das ist die Botschaft, oder? Ich wiederhole, die Botschaft des Amos, die er nicht verstanden hat, Amatzia, ist, Gott hat Amos, den Navi Amos gesandt, weil der Untergang deines Reichs, Jerobeam, ansteht. Das wäre korrekte Wiedergabe dessen, was Amos zu sagen hat. Er banalisiert das Ganze und reduziert, Nico, den Amos zu einem kleinen persönlichen Rivalen des Königs, den man um Hand und Dreh einfach beseitigen kann, so wie der König immer wieder Intriganten hat. Verstehst du, Martina, wie brillant wir arbeiten? Er reduziert, das musst du herausarbeiten. Verstehst du? Er reduziert diese große Figur, Amos, die in ganz Israel bekannt war, bei den einfachen Leuten im Volk, zu einer kleinen, widerlichen, intriganten Figur. Du musst ihn absägen, dann ist das Thema erledigt. Er versteht den Ernst der Lage nicht. Und für ihn ist das Prophetenamt lächerlich. Er macht den Propheten lächerlich. Hallo. Er banalisiert ihn. Er entehrt ihn. Und das ist sein Untergang. Und das ist genau die Überheblichkeit, Nico, die das Nordreich aussagt. Was sagt ihr zu meiner Brillanz? Wie ich euch beschenken darf, Renate. Und richtig. Er reduziert, er entehrt das Amt. Und verstehen Sie, und dann kommt noch weiter, das Land vermag seine Rede nicht zu tragen. Heißt, er macht wieder etwas völlig Falsches. Wieso kann das Land seine Reden nicht ertragen? Was meint er wirklich? Jetzt möchte ich ganz scharf.
Ich kann es nicht ertragen.
Nein, noch tiefer. Ich will noch was sagen. Er sagt einen Satz, der ganz wichtig ist. Auch noch. Das Land vermag seine Reden nicht zu ertragen. Was vermag im Grunde das Land nicht zu ertragen? Brillant. Das ist die Doktorarbeit. Ich wiederhole. Stehen muss, bitte schreibt auf. Das, im Grunde genommen sagt er etwas, weil er das Falsche. Nicht das Land vermag seine Reden nicht zu ertragen, sondern das Land vermag dein Verhalten und deine Reden nicht zu ertragen. Dafür kriegt man den besten Doktortitel. Ich wiederhole, weil ich euch so liebe, weil ich dich liebe, gebe ich dir meinen Perlen. Im Grunde sagt er, das Land vermag deine Reden, deine üblen Reden, deine Demagogik nicht zu ertragen. Traut er sich aber nicht zu sagen, weil er ein billiger Speichellecker ist. Und darum sagt er natürlich Schuld, Delegation, das Land vermag ihn nicht zu ertragen. Versteht ihr die Tiefe? Versteht ihr diese Wahnsinnstiefe, die ich dir schenke, Claudia? Das Land vermag deine Reden und deine Scheußlichkeiten und deine Widerlichkeit nicht zu ertragen. Und weil er das nicht aussprechen will, weil er Angst hat vor seinem König, dreht er den Spieß um und sagt, Amos ist schuld, die Juden sind schuld. Merkst du, wie tief du in der Bibel arbeiten kannst, Nico? Bitte.
Ich möchte nur einwenden, ich habe fast den Eindruck, er hat die Rede von Amos sehr wohl verstanden, nur weil er
Das können wir auch sagen. Das ist eine andere Möglichkeit.
Deshalb muss er sie ja von sich
manipulieren.
Ja.
Das können wir auch sagen.
Ich meine, wenn er sie ernst nehmen würde, dann wäre ja ganz klar, die Kritik geht ja, zieht auf das ab, was er ausübt.
Eben.
Überhaupt das ganze Heiligtum, das ja eigentlich nicht da sein sollte. Und da ist er natürlich so gefährlich. Ich meine, er will sich ja nicht den eigenen Ast absetzen durch den Propheten. Also, wenn er nicht selbstkritikfähig ist und sich von Gottes Botschaft.
Und jetzt noch ein Satz, Martina. Noch Martina?
Ja, aber ich finde, das ist ja auch gerade schon der Amtsmissbrauch.
Amtsmissbrauch gefällt mir gut.
Ja, weil unabhängig von eigenen Ängsten müsste er ja seinem Land vertrauen, indem er sagt, das ist Gottes Wille und Gottes Wille gereicht ja doch allen zum Besten. Und ich bin ja auch nur ein Rädchen im Räderwerk da.
Mächte, du wolltest auch.
Ja?
Ja, Mächte, noch etwas? Deiner Seite?
Jetzt sind wir erledigt, weil wir hatten eigentlich.
Okay, ich will noch eine Frage sagen. Wenn Sie wirklich. Sag du es, was? Bitte, Norbert, Martina?
Ja.
Ich wollte.
Was wolltest du sagen?
Mir fällt es immer schwer, wenn es so viel ist, es dann noch einzubringen. Ja?
Sag's ruhig.
Ja, wir hatten eine verschiedene Meinung und wollten da.
Sag uns die verschiedene Meinung. Sag uns.
Sag mal ganz kurz den Ansatz.
Martina.
Ich habe gerade das schon gesagt. Jetzt müssen wir eben wieder auf unseren Pfad kommen.
Ja,
genau. Ne?
Also, ja, Amtsmissbrauch. Also, das sagt, also das, was Amas ja auch sagt, das ist ein königliches Heiligtum, ist Königstumshaus. Weil es ist ja Gottes. Also er sagt ja in diesem Satz schon, der König ist meine Autorität und ich rede nach dem König.
Ja, genau.
Und eben nicht nach Gott. Und somit höre ich auch nicht auf das, was du sagst.
Und vor allem achten Sie auf Vers 11. Darf ich doch mal bitten, Vers 11? Schauen wir mal ganz kurz Vers 11. Denn so hat Amos gesprochen. Unterstreichen Sie bitte nochmal Amos. Entehrung, schreibt bitte auf. Das ist respektlos, Claudia, bitte notier das. Schriftlich. Das ist respektlos. Er spricht über, das hat mich schon als Kind, als ich noch nicht denken konnte, immer abgestoßen. So, weiß nicht, wenn du sagst, Angela Merkel kommt, man muss doch mindestens ihr Amt für die Bundeskanzlerin Merkel kommen. Verstehst du, auch wenn ich sie nicht mehr mag. Aber sie ist die Bundeskanzlerin Deutschlands. Du kannst doch nicht von einem Mann mit Amt so ein dreckiger Jargon, Angela Merkel sagt, als wäre sie irgendeine kleine Kloputzerin. Das geht einfach nicht. Das gilt nicht. Schreiben Sie auf. Er ist der Prophet und ist nicht Amos irgendein Spielfreund im Casino. Spürt ihr das? Diese Würdelosigkeit aufschreiben. Und dann möchte ich Sie bitten aufzuschreiben, durchs Schwert wird Jeroboam sterben und Israel wird verschleppt werden, von seinem Boden verschleppt. Was ist da auch falsch wiedergegeben? Was ist da falsch wiedergegeben? In Vers 11. So hat Amos gesprochen. Was stimmt hier nicht? Was ist ja auch manipulativ? Was ist hier manipulativ, Bechtel?
Ich habe einen anderen Gedanken, ich habe gesagt, ich kann nicht so viel gleichzeitig.
Also, was willst du noch zu Ende? Ich will noch gerade diesen Satz klären. Was ist?
Lass doch erstmal das.
Mächtig, dann sag uns Mächtig.
Ja, sicher. Ich weiß ja gar nicht, ob das für die anderen gilt.
Nein, sag uns. Sag uns, ich brenne nur die Neuigkeiten.
Also, ich habe den Text gelesen, dann kommt in Vers 12 das dritte Wort, das heißt aber.
Ja.
In dem Moment ist mir was abgegangen, wie der Amasja drauf ist, weil ich wusste, es kommt irgendeine Sauerei.
Ja.
Und ich lese die Bibel so, dass ich die Geschichte ins Heute
Ja. Ja.
Und die Gedanken finde ich alle super, die ausgesprochen, als sie ausgesprochen wurden, sind gut. Der Rest ist Interpretation und da waren wir verschiedener Meinung. Ich habe gedacht, Amasa ist wahrscheinlich ein bisschen in Fighting und ob er erkannt hat, dass das, was Amos sagt, von Wert ist oder nicht, das ist offen. Das weiß man überhaupt nicht, ob er die Größe hat und sagt, oh, das ist was Wertvolles, was wir brauchen. Oder ob er bloß da seinen Job hat und denkt, egal, er läuft zwar alles nicht so gut, aber ich bin das Schätzchen vom König und habe eine gute Position und wenn es dann überworfen geht, alles schief. Aber heute lebe ich so und der Amos, das bringt das Unruhe, das soll weggehen.
Ja.
Und dann ist er derjenige, der nämlich in Aktion geht. Amos macht nichts als verkünden, was ihm aufgetragen ist.
Ja.
Was seine Seele, seiner Natur entspricht, er muss finden und kann nicht mehr bei der Herde stehen bleiben.
Ja.
Und der König ist der König, so ist es da geschrieben. Aber Amasa geht hin und geht zum König, obwohl er ganz aufgetragen hat.
Richtig.
Und geht hin und sagt, ah, wir haben da einen, der erzählt so Sachen.
Richtig.
Und dann geht er zum Amos hin und sagt, ja, das geht so nicht durch.
Aber jetzt kommt zum Punkt. Was unterlässt Amazia? Wie will uns die Bibel Amazia präsentieren? Mir geht es ja immer, liebe Mächte, ja, um die Sicht der Bibel.
Er unterlässt gar nicht, sondern er hat die Größe, nicht was zu sehen, was vielleicht mit der Regierung wert
ist. Und das ist ja gerade die Unterlassung.
Er hat seinen Job, er ist kein Priester, sondern er ist da. Was? Er ist dann kein Priester mehr, sondern eine wohlsituierte Schachfigur in dem Moment.
Das gefällt mir. Den letzten Punkt greife ich auf. Der ist der wichtigste. Ich wiederhole. Amazia wird präsentiert als ein korrupter Egozentriker. Stina, bitte, schreib auf. Amazia wird präsentiert als ein korrupter Egozentriker. Es geht ihm gar nicht darum, den König zu beraten, was seine Funktion wäre. Es geht ihm überhaupt nicht darum, bitte notieren wir schriftlich, Nico. Es geht ihm gar nicht darum, den König zu unterstützen, sondern es geht ihm darum, sich selbst zu unterstützen. Er will seine Machtposition unbedingt erhalten, um den Preis sogar des Missbrauchs der Botschaft von Amos. Genau. Denn wenn er Amos richtig verstanden hätte, dann hätte er nicht gesagt, durch Schwert wird Jerobam sterben, sondern hätte er was gesagt, Claudia? Wenn er ihn wirklich verstanden hätte, um den König zu beraten, hätte er wie diesen aus...
Dann hätte er hingehen können und sagen, es gibt da, ich muss es leider mit dem Gegner kommen, ich kann es anders nicht sprechen. Dann wäre er hingegangen und sagen, da gibt es einen, der verbündet Worte und ich glaube, die sind hörenswert. Und viele Leute
brillant.
Hören zu.
Und das ist der Punkt. Jetzt bist du auf dem Höhepunkt. Das ist nämlich der Punkt. Wenn er wirklich ein Mann mit Format wäre, der eben sein Priesteramt ernst nähme, dann würde er nicht so ein Quatsch sein, durch Schwert wird Jerobam sterben und Israel wird, sondern wenn du nicht bald umkehrst, dann wird passieren, dass du durch Schwert stirbst und dass Israel verschleppt wird, von seinem Boden verschleppt. Er manipuliert das, als wäre das eben eine vollendete Tatsache. Gott will aber immer, dass die letzte Möglichkeit, nämlich die Korrektur des Verhaltens, eingebaut wird. Das heißt, er versteht überhaupt nicht, wie damals Jona, der von seinem Amt wegrennt, weil er sich sagt, Gott ist so barmherzig, der wird ja eh nicht die Stadt umwälzen, also habe ich Angst, dass ich blamiert dastehe. Er versteht das Amt nicht und er versteht die Worte. Er versteht, Moment, schriftschriftlich, er versteht die Worte des Amos überhaupt nicht. Er geht einfach hin, macht ein Panikszenario und sagt, ganz wichtig bitte, dass der Konflikt zwischen Amos und Jerobam ein persönlicher Konflikt ist. Darum sagt er, er hat gegen dich angezettelt. Bitte festhalten, schriftlich. Er reduziert die gesamte brisante Situation, oder? Er reduziert die gesamte brisante Situation, oder? Auf einen persönlichen Konflikt. Er kennt nicht, dass es um das Verhalten des Volkes geht, dessen Repräsentant versagt. Stina.
Also ich stelle es ein bisschen anders. Ich denke, Amazia hat verstanden, was es geht. Weil sonst könnte er aus meiner Sicht nicht so brillant hinein, um seinen Machtanspruch zu behalten. Weil er macht das so fies, dass er das so, er geht zu Amos, er macht das ohne den König, weil man könnte ja, wenn man es transparent machen will, zusammensitzen und wirklich das auch andauern, oder? Aber nein, er macht es so unterschwellig, fies, kurz, piesackt, Amos, geh in dein Land zurück, in den Süden, dort kannst du dein Brot essen, das geht uns nichts an, und damit ist er in der Machtposition, die er eigentlich haben möchte. Und ich glaube, er hat das Priesteramt schon verstanden, was er hat. Und
aber es ist nicht das jüdische Priesteramt. Nein, das es ist nicht das jüdische.
Ja, aber er will das unterlaufen.
Was will er?
Er will es unterlaufen. Mhm. Ganz bewusst.
Mächtig.
Ja, das kann man sagen. Und dann kann man ein Stück weitergehen. Aber es fällt ihm dann ganz am Ende doch nicht lokal. Weil er nimmt seine eigene Macht und lässt dafür ganz viele andere Sachen sausen. Und alles, was die Menschen tun, fällt auf sie selbst zurück. Und ich bin sehr christlich aufgewachsen und möchte wegkommen von dem Schuldigen. Ich lese es nicht und denke, oh, der Amasa ist jetzt schuld an was. Und der ist bestimmt korrupt, der ist bestimmt alles, was du gesagt hast. Aber nicht unter dem Mäntelchen von Schuld, sondern er hat die Größe nicht zu sehen. Moment mal, was ich vorher gesagt habe, da passiert aber was, das sollten wir aufgreifen. Weil in meiner Funktion, als dass ich ein Priester bin und für das Wohlergehen unseres Landes,
ja,
ich bin, sondern das versäumt er. Und das kann schon, was du sagst, stimmt, aber das ist eben diese Ebene, aber da gibt es die größte Ebene, da ist er zu dumm dafür. Er hat die Größe nicht. Aber wenn ich das lese, dass er die Größe nicht hat, dann denke ich nicht mehr in Schuld oder er ist ein Arschloch, das denke ich dann nicht, sondern ich denke, der ist da nicht fähig. Das würde ich halt hinzulegen.
Deborah, schnell, Deborah. Also
ich würde es schon sehen, dass er sehr gut begriffen hat, was Gott will, und dass er zu seiner eigenen Macht erhält, manipuliert. Ja. Und das ist schon eine Schuldverstrickung, die er da auf sich nimmt. Denn die einzige Dummheit, die er hat, dass er meint, er könne, indem er den Armut wegschickt, dem Ganzen entgehen. Das ist für mich die einzige Dummheit, die er begeht. Aber ansonsten hat er alles brillant verstanden. Nur er gibt eben... Ja, er denkt, er arbeitet letztlich ganz egoistisch nur für sich.
Ja.
Und das ist für mich auch schuldhaftes Verhalten.
Ja, man weiß ja, kann das.
Richtig.
Da können wir drüber streiten. Ja. Also ich bin ja die Schuldfrage. Wie kann das machen?
Ja, wenn jemand seine eigene Macht erhalten will, so wie
dann schneidet er sich ins eigene Fleisch und so.
Richtig, okay. Er schneidet, genau.
Ja,
ja, bitte zu, noch zum Text. Genau. Wir lassen das stehen, ja. Wissen Sie was, damit, weil wir müssen ja weiterkommen, wir haben nur noch 20 Minuten. Aber Sie sehen, es ist hochspannend. Sie überlegen dann zu Hause, was für Sie stimmig ist, auf dem Weg in der Bahn heute 7 Stunden. Sie überlegen, jeder überlegt für sich, was ist. Hat er schuldhaft gehandelt oder hat er naiv gehandelt? Die Bibel lädt uns ein, nachzudenken und uns unser eigenes Bild zu bilden. Weiter zu Amos, aber sprach Amasja. Jetzt, was heißt Schauempfänger? José, bitte, Lea, bitte, jetzt nicht zwitschern, hier. Schauempfänger, was heißt Schauempfänger? Warum nennt er ihn Schauempfänger? Jetzt wird es nämlich spannend. Was heißt Schauempfänger? Lea, bitte, Feuer, Kaffee.
Er wird jetzt ironisch.
Ja. Nein, will ich nicht sagen.
Ja, er wird jetzt ironisch.
Ironisch?
Ja, er sagt... Geh, Schauempfänger, der du immer da nur irgendwas siehst.
Ja,
genau. Flüchte dich ins Land Juda, verschwinde. Dort kannst du essen, dort kannst du künden, dort kannst du machen, was du willst. Ja. Aber hier im Wege nicht. Und dann geht's in eine Drohung um. Aber das Erste ist reine Ironie. Denn er kann ihn ja als Künder gar nicht ernst nehmen, sondern er sagt, du Schauempfänger. Du siehst da immer ein bisschen was, hast wohl Halluzinationen.
Aber Vorsicht, das Hebräische sagt uns, das Hebräische, ganz wichtig, sagt uns schon, dass er den Terminus technicus benutzt, José. Das ist ein sehr wichtiger, ein endlich in ehrender Begriff.
Ja,
das ist,
aber ich kann auch etwas ehrend benutzen, wenn ich jemanden damit ironisiere.
Du sagst Ironie?
Und ich sage, denn wenn er sagt, flüchte dich ins Land, so muss er flüchten. Er will ihn loswerden, weil er denkt, wenn er nicht mehr in Nordreich predigt, dann geht uns das alles nichts an. Soll er doch in Juda predigen, soll doch Juda untergehen. Ja? Er denkt, er könne das einfach so ein bisschen verschieben und er macht ihn lächerlich.
Was sagt die Stina? Stina?
Also Bethel, der Name, der hat Programm.
Bethel heißt Haus Gottes.
Ja, ja, und auch Haus des Brotes.
Laut. Nein, das ist dein Bethlehem. Vorsicht, Doktortitel. Bethlehem, Bethel ist Haus Gottes. Martina, wir brauchen dich, ganz wichtig.
Ja, ich brauche eine Tablette.
Hast du Kopfschmerzen wegen mir? Kopfschmerzen?
Ja.
Okay, aber nicht wegen mir. Die Tür ist offen. Warte, Norbert, bitte nein. Eugen, bitte nein. Eugen, besser sagt Norbert. Norbert möchte. Mach ruhig die Tür auf, das Fenster auf, bitte.
Ich wollte dazu sagen, wir dürfen ja nicht vergessen, dass der Priester Amazia Götzenkult. Der hat sich von Gott abgewandt.
Richtig.
Und nicht nur er, sondern das Volk und auch der König.
Ja.
Das heißt, sie gehören einem Götzengott und den verehren sie. Und den lebendigen Gott aus Juda interessiert sie nicht. Den haben sie verworfen. Und das darf man bei der ganzen Geschichte nicht vergessen. Sie wollen nicht umkehren. Sie wollen nicht zu Gott kehren. sondern sie wollen in ihrem Götzenkult bleiben.
Weiter, jetzt sage ich weiter. Was bedeutet, ist das Brot? Wir lassen das offen, ironisch oder ernst, jeder bewegt es in seinem Herzen. Ist Brot, was heißt ist Brot? Wer hat die Tiefe verstanden? Es geht nicht wirklich um ist Brot, Thomas. Was heißt das, wenn ein Jude einem anderen Juden sagt, ist Brot? Wer hat die Tiefe verstanden? Nico, jetzt wird es sehr tief. Wenn ich zum Beispiel Nico sage, morgen Abend esse ich mit dir Brot, was meine ich damit wirklich als Jude um 20 Uhr?
Was
Gottes. Noch tiefer.
Das ist Gemeinschaft.
Sie kennen doch das Deutsch, was?
Brot ist Leben.
Noch tiefer. Nein. Noch tiefer.
Gemeinschaft.
Ja, Sie kennen doch das deutsche Wort, wes Brot ich esse, das Lied sing ich. Und das trifft in dem Fall so. Was will ich damit sagen, Nico? Da steckt etwas Tieferes, als Sie denken. Nimm mal lieber, du Bär.
Also ich meine, hier kommt das Brot vor der Verkündigung.
Nochmal?
Das heißt, ja. In der Reihenfolge, wie es hier im Text steht, kommt das Brot vor der Verkündigung. Das heißt, ihm ist das Brot wichtiger als Gottes Wort. Das heißt, er lebt für das Brot, nur für das Brot.
Noch nicht ganz, nein, noch nicht ganz. Denk an die Bedeutung des deutschen Sprichworts, wes Brot ich esse, des Lieds.
Er ist ein Lohnempfänger.
Was?
Er ist ein Lohnempfänger.
Lot.
Lohn.
Lohnempfänger, genau. Da sind wir am richtigen Punkt. Richtig. Das heißt, was will er ihm damit an Schärfe, an Beleidigung zusprechen? Nico, jetzt komm ins Feuer.
Nimm deinen Glauben.
Ja, richtig. Und noch mehr?
Als Lebensgrundlage, als das.
Noch mehr. Wenn ihr dann seht, welcher Konflikt sich entspannt, in Bethel darfst du nicht verkünden, dein Heiligtum, denn königliches Heiligtum, Königtumshaus ist es.
Das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Geh nach
Königreich,
leb dort, mach dort deine Aufgabe, mach doch mit denen, was du willst.
Noch eine Spitze fehlt. Eine Spitze zum Thema königliches Heiligtum. Und Königshaus, das ist eine Lüge, die er sagt. Was ist nämlich wirklich königliches Heiligtum und Königtumshaus ist? Wo ist das wirklich?
In Jerusalem.
Das heißt, er spricht in seinem Hohn von mir aus, in seinem Hohn, in seiner Beleidigung etwas ganz Tiefes aus. Er sagt, ihr Bethel sei königliches Heiligtum. Das ist eine Lüge. Das ist überhaupt kein königliches Heiligtum. Das ist ein degenerierter Götzendienst. Schreiben wir auf, Spieler, es ist Götzendienst. Das heißt, mit dem Isbrot, ihr Lieben, ist gemeint, wir haben es alles schon angesprochen, ich will es nur vertiefen, du bist auf deinen Brötchengeber angewiesen. Es geht hier darum, wer ist der Brötchengeber? Du bist nicht königsloyal. Es geht um die Königsloyalität. Das heißt, wer nicht Jerobam treu ist, hat hier nichts verloren. Du bist nicht für den König, du bist nämlich für den König des Südreichs und somit für den König Gottes. Es geht hier wirklich um die Zugehörigkeit zu dem wahren König. Er sagt ihm, Amos, du hast ein Problem. Nicht, dass du Unrecht gesprochen hast. Du bist nicht königsloyal. Das ist genau unser Thema. Wer gehorcht wem, Claudia? Ja, aber schreib auf. Genau, es steht darum, du bist nicht königsloyal. Du bist königsdisloyal. Du bist nicht auf der Seite von Jerobam. Das heißt, du bist überhaupt nicht ein Mann, der unser Weltbild teilt. Und wenn du unser Weltbild nicht teilst und nicht auf Jerobams König stehst, hast du auch das Heiligtum hier nicht verstanden. Denn du predigst ja im Namen Gottes, da ist die schärfste Konkurrenz, ihr Lieben, ausgesprochen. Besteht Gottes Wort oder besteht menschliches Wort, wenn wir das bitte schriftlich festhalten? Besteht Gottes Wort, denn aus Amos kündigt nur das Wort des lebendigen Gottes, was unser Zephania sehr schön gesagt hat. Es geht wirklich in der Endkonsequenz, zusätzlich zu dem, was Deborah und ihr gesagt habt, zusätzlich einfach. Es geht darum, welches Wort wird bestehen? Und dann bin ich, was der Inhalt des Wortes ist. Ist es Gottes Wort, das aus Juda kommt? Oder ist es das Wort eines vergänglichen Königs namens Jorabam, der sich selbst zum König ernannt hat? Es geht hier wirklich um die fundamentale Frage, oder? Ist Gott der wahre König oder ist Jorabam der wahre König? Das ist der Konflikt. Das ist hier die Frage, die daran geht. Ist Gott der wahre König? Denn wenn Gott der wahre König ist, dann muss ich sofort auf ihn hören, egal was er sagt. Und das will ja Amazia nicht, weil sie sich ja unter Jorabam falsch sicher fühlen. Das heißt, der Amos kann sagen, was er will. Was er will. Er ist nicht königsloyal, oder? Er ist nicht loyal dem Jerobam. Das hat sich natürlich rumgesprochen. Das heißt, wir sind auf einem ganz großen Punkt der Erkenntnis, Stina. Amazia und Jerobam sagen, wer nicht, wie bei Adolf Hitler, wer nicht auf die Partei schwört, wer nicht auf den großen Führer schwört, kommt ins KZ, sprechen wir es mal ganz deutlich aus. Wer nicht unter jedem Brief in der Nazizeit schreibt, Heil Hitler, so schlimm war es doch in deiner Kindheit. Wer nicht Heil Hitler sagt, was auch immer er sagt, der kommt ins KZ. Wenn du wagst zu sagen, ich heil Gott, Gott ist größer als Hitler, kamst du in der Nazi-Zeit ins KZ, oder? Das wissen sie. Menschen, die wagten, ich habe ja recherchiert, Menschen, die wagten zu sagen, Gott steht über Hitler, sowas Unschuldiges. Du warst im KZ, du warst in Buchenwald, wenn du sowas gesagt hast. Und das ist das Thema hier. Wenn du nicht zu Gott stehst, wenn du nicht zu Jerobam stehst und sich herumspricht, du kommst im Namen des lebendigen Gottes, des Königs Israels, des wahren Königs, in Judäa bist unten durch, geh und iss sein Brot. Sprich, ernähr dich von ihm. Das ist die tiefe Bitte. Ernähr dich von ihm. Du hast bei uns nichts verloren. Denn wir eben, wes Brot ich esse, das Lied singe ich. Wir singen nur das Lied von Jerobam. Wir interessieren uns nicht für Gott. Das ist ja auch nicht mehr aktuell. Und das verletzt eben den Amazia so sehr. Und darum ist er aufs Tiefste empört, verletzt, weil er merkt, der Mann ist ja gar nicht königstreu. Der akzeptiert doch den Jerobam nicht. Er wagt zu sagen, der Jerobam wird sterben, oder? Weißt du, was das heißt? Was das für ein Priester eines Götzendieners bedeutet, wenn da ein Prophet kommt, Martina, und sagt, Jerobam wird bald sterben. Das ist so furchtbar. Das ist so, wie in der Nazizeit jemand wagte zu sagen, Hitler wird bald sterben. Wenn du wagtest, in der Nazizeit sowas zu sagen, du kamst ins KZ, Nico, du warst ein Todeskandidat. Wer wagt, gegen den Führer etwas zu sagen? Das weißt du und von deinem Vater. Wer wagt, den Hitlergruß nicht zu entbieten? Du musstest nur dich verweigern, den Hitlergruß in Nazi-Deutschland, oder? Zu entbieten. Du warst im Gas. Du warst in der Gestapo, das haben mir doch Menschen erzählt. Und das haben wir ja auch gemacht. Bitte, weiter. Und dann, jetzt möchte ich noch die Antwort anschauen, die ist ganz wichtig. Wie antwortet Amos? Haben Sie das verstanden? Er rebelliert ja gar nicht und tut diese Antwort natürlich so banal an, Martina. Was heißt, nicht Künder bin ich und nicht eines Künders Jünger bin ich, sondern Rinderhirt und Maulbezirker und er nahm mich weg von der Heide und er sprach zu mir, geh, künde und nun, genau. Was, wer hat die Tiefe verstanden? Das hört sich so banal an. Was will Amazia in ganz, ganz tief entgegenschleudern? Wer hat das wirklich verstanden? Amos. Wer hat das wirklich verstanden?
Naja, er trennt jetzt Beruf und Berufung. Das ist ähnlich wie die Gewaltenteilung. Er sagt, es gibt einen irdischen Beruf, damit verdiene ich mein Brot. Und dass ich Künder bin, hat damit überhaupt gar nichts.
Brillant.
Und das kommt von Gott und ich bin dann nur der Sprache.
Brillant. Weiter, weiter.
Ich brauche keinen Titel.
Genau. Brillant. Brillant. Aufschreiben. Brillant.
Erzählt sein Lebenslauf und sagt, hey, ich rede ja nicht von mir aus, weil mir das quält, euch was zu sagen.
Brillant.
Hinter mir steht der Einzige, der legitimiert ist, dessen Legitimation ich habe, nämlich Gott.
Richtig.
Und das ich meine, das hat ja wohl uns da gemacht.
Brillant. Martina, für deine Arbeit.
Er lässt sich nicht.
Laut, ich höre nichts, Martina. Du musst von meinem Feuer etwas übernehmen. Bitte nimm von meinem Feuer.
Er lässt sich nicht instrumentalisieren, sagt er.
Brillant. Martina, sag uns das nochmal bitte.
Er bringt damit zum Ausdruck, ich lasse mich nicht instrumentalisieren.
Brillant. Er sagt, Martina, ganz wichtig, Karin. Er sagt im Klartext, wenn du denkst, dass ich einfach, jetzt schauen Sie auf die Schärfe, Höhepunkt des Seminars, in 10 Minuten sind wir am Ende. Er sagt ihm ganz klar, wenn du denkst, Amazia, dass ich genauso ein korrupter, käuflicher Manipulator bin, dann liegst du falsch. Ganz wichtig. Wenn du denkst, liebe Stina, wenn du denkst, Amazia, dass ich ein Käufer, bitte, Doktor, lässt bitte nicht, lecken wir nicht. Wenn du denkst, sagt mir der Amazia, dass ich genauso käuflich und korrupt bin wie du, du falscher Hund, dass ich mich heute mein Fähnchen so ausdrehe und morgen so, irrst du dich. Denn ich bin gar... Ich bin überhaupt kein Künder. Ich war ein kleiner Hirte. Ich habe gar kein Amt und ich stehe gar kein Wert auf den Amt, so wie sie das sagt, wäre das ähnlich gesagt. Ich stehe gar kein Wert auf den Amt. Ich bin ein einfacher Mann aus dem Volk, aber ich habe mehr Größe als du mit deinen Titeln. Denn ich war ein Rinderherr. Er will ihm auch sagen, ich habe genug Geld, um mich zu ernähren, wenn sie das aufschreiben. Er sagt ihm, ich brauche gar nicht das Brot meines Königs. Was ich euch gesagt habe, das Brot, ich esse das Lied ziemlich. Merken Sie die Schiebe, die Tiefe für die Doktorarbeit. Er sagt ihm, ich bin nicht abhängig vom Brot meines Königs. Du irrst dich. Ich habe Rinder und ich habe Maulbeeren. Er will ihm sagen, ich bin ein reicher Mann, Moria, neu für dich. Ich bin ein begüterter Mann. Ich habe genug. Du hast nicht genug. Du bist abhängig von deinem König. Ich habe viel Land. Ich habe Rinderhirten, ich habe Weiden, ich habe genug zu essen und zu trinken. Du musst mir nicht sagen, wessen Brot ich essen muss, das kannst du dir sagen. Aber eins habe ich, was du nicht hast. Ich habe Disziplin und ich habe Gehorsam. Das hast du nämlich nicht und das tut der Mamazia wahnsinnig weh. Du bist käuflich, du bist korrupt, Claudia. Dich kann man verkaufen für Geld, wenn der König von Israel dir goldene Betten gibt oder dir ein Kälbchen aufstellt, das goldene Kleid da oben, dann machen wir mit dir alles. Ich habe das nicht nötig. Ich hatte Maulbeeren und ich habe noch Maulbeeren in Tempura. Ich bin ein ganz verwöhnter Mann, ein ganz reicher Mann. Aber wenn Gott mir sagt, der wahre Gott, nicht der falsche Gott Jerobeam, wenn mir der wahre Gott sagt, lass das bitte stehen, mach das nicht mehr zu deiner Premieraufgabe, dann höre ich auf dich. Und dann legt er nämlich richtig in die Ankündigung, weil dann nämlich Amazia mundtot ist. Ist Ihnen das aufgefallen? Als er ihm diese Schärfe entgegenschleudert, ist Amazia so klein, dass er gar nichts mehr sagen kann. Jetzt kommen wir nämlich zur Sache, sagt er ihm. Haben Sie gemerkt, die Schärfe? Und er will ihr damit sagen, du, ich habe so viel Kohle zu Hause, das hast du in deinem Leben nicht. Ich habe hier noch meine Rindergärten, die darf ich noch behalten. Hör ihn ja. Nur er geht eben vorrangig, um das Wort Gottes zu verkünden. Und darum sagt er, und nun höre auf seine Rede. Merken Sie, wie scharf er wird? Jetzt wird er nämlich richtig scharf. Und Amazia ist so klein geworden. Und nun höre auf seine Rede. Nachdem ich dir mal die Leviten gelesen habe, glaube ich, spürst du, wie tief das ist. Nachdem er ihm gesagt hat, jetzt werden wir mal die Regeln klären zwischen uns, wer wahre Größe hat. Ich habe Größe. Du bist ein billiger Manipulator und kriegst dem König den Hintern, weil es kein Geld hast und weil es kein Format hast. Aber ich rede im Namen des lebendigen Gottes, des lebendigen Gottes Israels. Und jetzt wirst du mal ganz klar hinhören, mal ganz klar hinhören, was ich dir zu sagen habe, nämlich, so sprichst du. Ja, das, du sprichst Künder. Wieder Israel nicht, teufelig wieder. Du sagst mir, ich soll nicht künden, ich soll nicht sprechen. Jetzt werde ich dir mal sagen, was du nicht hören willst, aber was bei dir passieren wird. Darum, so hat er gesprochen. Das ist eine würzige Schärfe, die unheimlich tief ist für uns. Ich werde dir jetzt was sagen, was bei dir passieren wird, bevor du mir Anweisungen gibst, was ich zu tun habe. Nämlich, dein Weib wird ruhen in der Stadt, deine Söhne und Töchter werden durch das Schwert fallen, ganz schwierige Worte. Und du selber stirbst auf markigem, auf befleckten Boden und Israel von seinem Boden verschleppt, wird verschleppt. Solches hat man, genau, merken Sie, wie in einem Satz in Vernichtung und Schachmatt setzt. Denn daraufhin sagt er, hat ja kein Wort mehr. Und die Jugend gibt die Prämisse, wenn jemand nichts mehr sagt, ist er Schachmatt. Wenn jemand daraufhin, können Sie aufschreiben, wenn jemand daraufhin nicht mehr erwidert, gilt in der rabbinischen Deutung, dass er mundtot ist, dass er kein Argument mehr hat. Denn der Matze sagt kein Wort mehr. Er ist überwältigt. Denn jetzt rückt er mit der Tatsache raus, schreiben Sie auf. Vier Punkte. Dein Wald wird ruhen, deine Söhne und Töchter werden durchs Schwert fallen, dein Boden wird. Der Boden wird mit der Messstuhl verteilt, dieses Lot, und findest du selbst auf markigen Boden. Haben Sie die vier geschrieben? Vier. Merken Sie, vier heißt, es ist total. Universalität, das Urteil ist besiegelt. Du hast überhaupt nicht verstanden, was ich gewollt habe. Ich habe dir und deinem König die letzte Chance gegeben, umzukehren. Und du, Amazia, in deiner Egozentrik und in deiner Megalomanie, in deinem Größenwahn, machst mich lächerlich und gibst mir Empfehlungen zu essen, wo ich essen soll. Hast du denn nicht verstanden, was ich dir tun will? Ich will dir die Möglichkeit zur Teshuva geben. Und du Idiot, verstehst überhaupt nichts. Du kriegst nur deinen König in den Hintern, weil es keine eigene Größe hast, weil es kein Format hast. Ich komme aber vom lebendigen Gott und jetzt werde ich dir die Leviten lesen. Vier Punkte. Und warum die Frage mit der Hure? Wer hat verstanden, warum man sein Weib auch eine Hure nehmen wird?
Ne, weil das, was er Gott zumutet, nämlich Götzendienst gleich Hurerei,
genau.
Das gibt Gott ihm jetzt zurück.
Brillant, das geht mal wieder zurückkommen. Die alte Hure kommt zurück. Dein Weib, das tut natürlich einem König weh. Dein Weib wird zur Hure werden und deine Söhne und Töchter werden gesichert. Das heißt, er sagt dem Amazia, du bildest dir ein Mann mit Format und mit Größe zu sein, deine eigene Frau wird verhuren in Nordreich. Es ist wieder dieses gleiche Thema, nämlich das Land hat abgehurt. Und sogar du, der du denkst, es sei alles in Ordnung im Staat der Dänemark, wenn ich mir vermitteln, es ist gar nichts in Ordnung bei dir. Dein König wird sterben, deine Kinder werden sterben, das Land geht kaputt und alle werden vertrieben werden. Weißt du, das ist so eine harte Botschaft, die er jetzt mal ganz klar einschenkt, ganz klar, dass der Matzia spürt, jetzt fehlt ihm jedwede Größe und jedwedes Argument. Nichts aber mehr. Wenn seine eigene Frau verhuren wird, was der Gott immer wieder gesagt hat. Und Amos spricht das jetzt sehr klar aus. Wahrscheinlich mit so einer Schärfe und einer Klarheit, dass Amazia merkt, die Spielchen, diese dummen Sprüche, taugen jetzt mehr. Jetzt kommt Amos nämlich in seine wahre prophetische Größe, Claudia. Jetzt kommt er, Stina, in seine wahre Größe. In seine wahre, demütige Größe. Das ist bei ihm eine demütige Größe. Und er sagt ihm, das Schärfste, was einem Priester passieren kann, nämlich, dass seine eigene Frau ihn betrügen wird. Seine eigene Frau wird ihn betrügen. Und damals habe ich euch ja gesagt, Prostitution ist etwas ganz Furchtbares. Unangesehen, auch dazu für den Priester von Bethel, der sich immer dünkt als der Bessere und als der Einzige. Kaputt ist deine Frau und deine Kinder sind tot. Alles ist kaputt. Und Amazia fehlen die Worte, weil er jetzt zum ersten Mal spürt, wenn wir das noch notieren, Stina, weil er jetzt zum ersten Mal spürt, der Amazia, wie ernst ist Amos, weil er hat ihn ja nicht wirklich ernst genommen. Mein Eindruck ist, jenseits von lustig, aber nicht, Susanne hat ihn nicht ernst genommen. Und jetzt sagt ihm Amos, ich sage dir noch einen Satz und dann gehe ich zurück. Gott meint es sehr ernst und du wirst die Tage zählen, bis es passiert. Du wirst keine Frau mehr haben, du wirst keine Kinder mehr haben, das Land geht kaputt und der König wird auch sterben. Es ist Amos, es ist sehr ernst. Denn ich spreche im Namen Gottes. Sie kennen doch den berühmten Satz, kennen Sie den berühmten Satz, den David dem Goliath sagt? Das ist ein ganz nicht großer Satz. Kennen Sie den Satz? mit dem David den Goliath demaskiert. Der steht in 1. Königin 17. Wie heißt dieser große Satz? Ja, in 1. Samuel 17. Brillant, sagst du auch für die Martina. Du
kommst mit Schwert und was weiß ich?
Mit Schwert und Bogen? Lebendig, ganz wichtig. Der große Satz von Goliath. Goliath ist so groß. Und David so klein. Und David sagt ihm, oh, das kommt doch gut. Nee, er sagt, nein. Du kommst mit Schwert und in Munition und im Namen deiner Götter. Ich komme mit 5 kleinen Steinen, die ich in der Tasche habe. 5 kleine Kieselsteine. Und im Namen des lebendigen Gottes Israels. Und ich werde dich mit diesen kleinen Kieselsteinen, die ich in der Tasche habe, und im Namen des lebendigen Gottes Israels zu Fall bringen. Und genau das passiert. Und das ist eben auch die Macht, die hier der Amos hat, nämlich mit dem lebendigen Gott Israels auf meiner Seite, bin ich, der ich überhaupt kein studierter Prophet bin, sozusagen, werde ich dich zu Fall bringen. Und du wirst es morgen übermorgen sehen, dass es dir nichts nutzt. Du kannst sonst welcher Priester sein, es ist aus. Gott hat an Gott gesprochen und der wahre, lebendige Gott Israels wird recht haben. Und dann noch zum Schluss die Geschichte mit dem Trog und dem Obst. Warum zeigt ihm eine Frage noch, ich beantworte sie gleich, warum gibt ihm Gott nachher noch ein Bild? Wir hatten ja schon die 3 Bilder. Sie erinnern sich, wir hatten die Heuschrecken, wir hatten das Feuer, und da haben wir es sehen bleiben. Zwischendurch kommt der Dialog, haben wir erklärt, weil die Gesprächsbereitschaft da ist. Und zum Schluss kommt ein Obst, ein Korb mit vollreifem Obst. Und fragt ihn noch einmal, warum noch einmal ein Bild? Wer hat noch eine Idee? Wer hat eine kurze Idee, warum er noch einmal ein Bild kriegt und warum es nach dem Dialog kommt? Was sagt der ETH? Die ETH, Professorin? Okay, dann soll ich es erklären oder hast du das geschrieben, die Idee?
Vertiefen
und abrunden. Das Gesamte wird abgerundet. Das ist die 4. Wir sind wieder bei der 4. Achten Sie immer auf Zahlensymbole für die Promotion. Wir hatten vorher die 4 Ankündigungen, dem Amazia gegenüber, du wirst sterben und deine Frau verhungern und die Kinder, 4. Und jetzt kommt das 4. Bild. Merken Sie, wie die Bibel wahnsinnig tief arbeitet mit Symbolik. 4 Bilder haben wir jetzt. Das 4. kommt mit dem Obst im Korb.
Mit dem Obst muss dann jetzt auch was geschehen. Also wenn es nämlich nicht, also wenn es schon geerntet ist und voll reif ist.
Ausgezeichnet. Ne? Und dann kommt wieder dieses Wort, ich übergebe nichts mehr, was wir oben hatten. Erinnerst du dich hier oben? Ich übergebe nichts mehr. Ich übergehe nichts mehr, das kommt hier wieder. Merke, damit rundet sich etwas ab. Oben hat man, merken Sie oben, ich übergebe ihm nichts mehr. Und jetzt gibt ich übergebe ihm nichts. Merken Sie, das ist tiefe Bibelarbeit, Stina. Machen Sie eine Schleife. Oben ich übergebe, das heißt Gott besiegt. Schreiben Sie auf die 4, rundet immer ab. 4 heißt immer abrunden. Das heißt, Gott kommt zusätzlich zu Amos und sagt ihm, du brauchst keine Angst zu haben, ich bin bei dir. Du hast gut gesprochen und ich werde dich nicht fallen lassen. Das sind ja hammerharte Worte, die er spricht. Verstehst du, er muss natürlich Angst haben, was macht jetzt der Amazia, wenn er das hört? Er kann mich doch sofort kurz und klein schneiden. Und dann kommt Gott und sagt ihm, fürchte dich, ich bin bei dir mit dem Bild. Denn er hat harte Worte gesprochen. Er könnte Angst haben, dass Amazia ihn kurz und klein schneidet. Und Gott sagt, hab keine Angst, ich bin bei dir. Und ich zeige dir, dass das Thema reif ist. Die volle Zeit ist gekommen, der Kairos. Die Zeit ist gekommen, damit Amos wirklich weiß, es wird passieren. Es wird bald passieren. Aber es wird bald passieren, dass dieses Urteil gesprochen wird. Und darum eben für mein Volk Israel. Aber in voller Zeit für mein Volk Israel. Und das streichen sie aber auch ganz wichtig, damit der Höhepunkt kommt. Mein Volk, Gott ist immer noch der Vater seines Volkes. Ganz wichtig zusammen. Inmitten der größten Härte sagt Gott, mein Volk, Ami, Ami, Lea, Ami. Merken Sie, wie Gottes Liebe immer noch da ist, Zephania. Auch in der größten Empörung und Schmerz sagt er noch, Ami, mein Volk Israel. Ich übergebe nichts mehr, heulen und so weiter, genug Leichen, dann still. Und was bedeutet das still? Das heißt, dann kommt es zur Ruhe. Es wird einen wahnsinnigen Kahlschlag geben, Thomas, du Brillanter. Es wird viel Blutvergießen geben, korrektiv. Tikkun vom Freitagabend, Tikkun als Korrektur, aber dann still. Das heißt, dann wird es zu einem Frieden kommen, weil das Volk eingesehen hat, was es verbrochen hat. Dieses dann still muss auch herausgearbeitet werden, leer, und bedeutet, dann wird auf einmal eine Ruhe und eine Einsicht kommen. Wenn Israel verstanden hat, wie es sich vergangen hat, mein Volk, Ami, ganz wichtig, Ami, das tut mir immer so gut, dass Gott immer wieder sagt, nicht das Volk, Ami, es ist immer noch mein Volk. So wie wenn du deine Kinder mal züchtigen musst, Thomas, aber immer spürst du, meine Kinder, meine geliebten Kinder, Ami, dann wird eine Stille sein, eine Einkehr und eine Rückkehr. Und jetzt bitte ich ganz kurz noch zum Schluss aufzuschlagen, bitte ganz am Ende, ganz am Ende, Sie können ja viel noch nachlesen, bitte ganz am Ende, Claudia, kommt eine ganz große Vision hier unten wieder. Kehre um Israel. Haben Sie, das ist der große Höhepunkt von Hosea, von Amos. Haben Sie es? Auf Seite 11 von 11, die letzte. 11 von 11. Moria, hast du? 11 von 11, hier oben. Achso, nein, wo ist das? Nein, das meinte ich. Achso, wo bist du jetzt? Achso, Entschuldigung. Wo ist das hier? Nee, bei mir ist es 11 von 11. Nein, du musst beim Amos bleiben, nicht beim Lindenbein. Entschuldigung, mit Ende meine ich das Ende von Amos. 11 von 11, haben Sie es? Das Ende von Amos, Verheißung und Wiederkehr. Ich habe das alle, Deborah.
Ja.
Das ist das Ende von Amos. Jetzt schauen wir mal, wie zärtlich der Gott Israel ist. Deborah, lies uns vor, an jenem Tag.
An jenem Tag erstelle ich Davids zerfallende Hütte wieder. Ich verzäune ihre Risse, ihre Trümmer stelle ich wieder her. Ich baue sie wie in den Tagen der Vorzeit, damit sie erben den Überrest Edoms und alle Stämme, über denen mein Name gerufen ward. Erlaubt ist von ihm, der dies tut. Wohl an die Tage kommen, erlaubt von ihm, da tritt Pflüger an Schnittern, Traubenkälter an Samenstreuer, Most träufeln die Berge und alle Hügel lockern sich nieder.
Gold jedes Wort.
Wiederkehr lasse ich kehren meinem Volk Israel, dass sie verstarrte Städte aufbauen, besiedeln, Rebhänge pflanzen, deren Wein trinken, Gärten machen, deren Frucht essen. Ich pflanze in ihren Boden sie ein, sie werden nicht mehr aus ihrem Boden gehäutet.
Gehäutet heißt gerodet, abgetrennt. Gehäutet heißt gerodet, abgetrennt.
Den ich ihnen gegeben habe, er, dein Gott, hat
gesprochen. Sind das nicht unglaublich tröstliche Worte? Und das ist das Finale unseres großen Seminars.